diese Bücher geschrieben, zu diesem Thema auf einer, wie soll man sagen, ökologisch spirituellen Bewusstseinsveränderung, hast auch sehr viel mit den alternativen Nobelpreisträgern gearbeitet und auch Bücher publiziert über diese Visionäre einer neuen Kultur, könnte man sagen. Und das ist ja auch mit diesem Hintergrund bist du auch hier und hast dich auch mit diesem Thema beschäftigt. Also du bist ja, wie ich auch, wir sind jetzt keine Spezialisten über künstliche Intelligenz irgendwie im wissenschaftlichen Sinne. Und so wollten wir heute mal einsteigen, dass du auch ein bisschen sagst, wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist und dich mit dem Thema so intensiv zu beschäftigen.
Ja, also ich habe den Eindruck, dass mein Zugang zu dem Thema einer ist, der eigentlich stellvertretend für viele steht. Ich sehe mich als einen politisch wachen und aktiven Menschen und habe, als ich vor 2005, habe ich hier in München eine Veranstaltung organisiert, die Alternative, vielleicht erinnern sich manche davon, wo 14 alternative Nobelpreisträger nach München kamen und ihre Projekte vorstellten. Wir haben das damals im Goethe-Forum mit Hilfe des Goethe-Instituts machen können. Und da war unter anderem Pat Mooney, ein alternativer Nobelpreisträger aus Kanada, der mich damals völlig überraschte und schockte, der sich für dieses ETC-Institut in Kanada sehr um Technologiebeobachtung kümmerte und erzählte von den Dynamiken, die in der modernen Wissenschaft passieren, speziell der Nanotechnologie und dem, was da an Dynamik entsteht, in dem Versuch, wirklich technologische Kontrolle über bis in die Atome hinein zu praktizieren und mit der Nanotechnologie praktisch Schöpfung neu zu entwerfen, bis in die Gene reinzugehen, bis in die Zellen reinzugehen, bis in die Atome reinzugehen und praktisch die materielle Welt dadurch wie neu erschaffen zu können in einem riesigen Lego-System, wo die Wissenschaft in der Lage ist, alles neu zu machen über die Nanotechnologie. Und ich damals das Gefühl hatte, das ist so ein riesiges Thema, eigentlich müsste ich mich in meinem journalistischen Leben nur noch darauf konzentrieren. Habe dann eine Sendung drüber gemacht und es ging weiter. Und ich bin jetzt letztes Jahr, als du die großartige Idee hattest, Nicanor Perlas nochmal hierher zu holen nach München, auf ihn getroffen. Und da erzählte er mir von seinem großen Projekt, nämlich eine zivilgesellschaftliche Bewegung gegen diese erstaunliche und erschreckende Dynamik der Forschung an der künstlichen Intelligenz zu initiieren. Weil er sagte, das wäre das Einzige, was helfen könnte, diese Dynamik noch zu stoppen, indem wir da gesamtgesellschaftlich mehr oder weniger mit verbundenen Augen reingehen. Und auch das war für mich so eine Situation, dass ich dachte, verdammt nochmal, ich höre mich um, ich lese Zeitungen, ich bin in den Medien, ich arbeite selber in den Medien und ich habe eigentlich keine Ahnung über das, was da passiert. Jetzt, in den letzten paar Monaten, wo Menschen, die sich intensiv in diesem Bereich bewegen, angefangen haben, Warnungen auszusprechen, wie Stephen Hawking, wie Elon Musk, also Großinvestoren, Vordenker selber anfangen, kritisch zu werden, kommt dieses Thema so langsam in die Feuilletons, noch lange nicht in die Politik, noch lange nicht in die öffentliche Diskussion. Und gleichzeitig scheinen die Zeichen darauf zu deuten, dass wir zwischen 25, sagen wir mal zwischen 8 und 25 Jahre Zeit haben, um den Prozess unter Kontrolle zu kriegen. Wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, bringt er uns unter Kontrolle. Und es gibt ein paar Aussagen, kritische Aussagen, die sagen, die künstliche Intelligenz ist das Letzte, was der Mensch erfunden hat, weil er sich damit selbst abschafft. Also es geht um nichts Geringeres als um die Existenz der menschlichen Spezies, über was wir hier reden. Und das haben wir bisher in Frage gestellt in Themen wie dem Dritten Weltkrieg oder einem globalen nuklearen Holocaust, aber nicht in Bezug auf die moderne Technologie. Und das ist wirklich eine Entwicklung, bei der ich im Moment selber an der Recherche für eine Sendung für den Kirchenfunk im Bayerischen Rundfunk bin über künstliche Intelligenz, weil da gehört es offensichtlich auch hin. Und die Recherchen sich so komplex gestalten, dass ich erstmal gesagt habe, stopp, ich muss irgendwie anfangen durchzublicken, bevor ich, also das Thema wird, ist von so einer Größe und Gewalt, dass es sich nicht leicht fassen lässt, was wir trotzdem heute gerne hier versuchen wollen.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich habe gemerkt, auch in unserer Recherche zu dem Thema, zu der Ausgabe, dass wir natürlich alle irgendwie davon betroffen sind, auch mit sozialen Medien oder wie wir mit Technologie umgehen, aber dass es da eigentlich um so grundsätzliche Technologien gibt, auch verschiedene Technologien. Also es ist ja wirklich, wir sprechen ja über einen großen Komplex, also von Big Data, wie mit unseren Daten umgegangen wird, über die Forschung an der künstlichen Intelligenz, die Nanotechnologie, Robotertechnik, was durch Roboter übernommen wird, wie das unsere Gesellschaft verändert, die Arbeitswelt verändert.
Die Gentechnik.
Und vielleicht könntest du auch aus dieser Recherche und der Beschäftigung mit dem, was da eigentlich schon geforscht wird, vielleicht mal so einführen, so aus deiner Sicht, sozusagen, wo eigentlich die Möglichkeiten vielleicht auch und die Gefahren dieser Technologie sind und vielleicht so ein Bild zeichnen, was da eigentlich, was schon geschieht und wohin es uns führen kann, wenn diese Forschung so weiter getrieben wird oder auch diese Machbarkeit umgesetzt wird.
Also ich glaube, ein Kernbegriff ist dieser Begriff der Converging Technologies, also der miteinander verbundenen Technologien, die bisher einzelne Bereiche abgedeckt haben und thematisch praktisch separiert waren und die jetzt zu einem großen Forschungskomplex zusammengefasst werden. Das findet zum Beispiel auch an der Münchner Uni statt, wo Fachbereiche wie Biologie, Gentechnik, Informatik, Bewusstseinsforschung, Computerentwicklung in einen großen Zukunftskreislauf reingebaut werden und diese unterschiedlichen Fachschaften eng miteinander zusammenarbeiten, was von der Industrie gewünscht und gefördert wird. Also schon auch hier lokal passiert da ganz viel. Diese Converging Technologies sind, wie gesagt, die Nanotechnik, die Biotechnologie, die Gentechnik, die Computertechnik, die Kognitionsforschung und was ist es noch? Ja, das sind im Prinzip die Kernbereiche und die Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz stand bisher so ein bisschen im Hintergrund der Entwicklung, wird aber jetzt praktisch das verbindende Paradigma dieser ganzen Forschungsbereiche. Insgesamt ist schon in die Nanotechnologie in den letzten Jahren mehr Geld reingesteckt worden als in das Manhattan-Projekt zur Entwicklung der Atombombe und die Reise zum Mond zusammen. Das galt schon vor 3 oder 4 Jahren, dass mehr Geld nur in die Nanotechnik reinfließt. Mittlerweile hat sich das ausgeweitet, dass in all diese Bereiche so viel Geld reingesteckt wird. Und Silicon Valley sozusagen die Speerspitze dieser Entwicklung der künstlichen Intelligenz betreibt und damit die ganz großen Konzerne, Google, Microsoft, Apple etc., Facebook, die da riesig stark einsteigen und ganze Forschungsabteilungen mit Milliarden Etats dafür bereitstellen, diese Forschung voranzutreiben. Also es ist auch nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine hochkommerzielle Angelegenheit. Große Teile des amerikanischen Militäretats, des russischen Militäretats, des chinesischen Militäretats fließen in diese Forschung, was darauf hindeutet, das ist nicht nur irgendwie Facebook-Gesichtserkennung, sondern da geht es um Waffen, da geht es um Macht, da geht es um künftige Kriege. Also da ist sehr viel unterwegs. Man könnte jetzt auf ganz unterschiedlichen Ebenen zeigen, was da schon alles möglich ist. Ich habe jetzt in Recherchen zum Beispiel mit einem Medizinethiker der Uni München gesprochen, weil halt vieles von den künstlichen Intelligenzansätzen unter dem Deckmäntelchen von wir wollen ja nur das Beste eingeführt werden und das auch nachvollziehbar ist. Wenn ich erblindet bin, habe ich ein vitales Interesse daran, dass man mir eine vielleicht künstliche Kamera ins Auge setzt und dann eine kleine Leitung zu meinem Sehnerv gelegt wird und der Sehnerv über irgendwelche Mikrochips elektrische Impulse von dieser Kamera bekommt und ich da wieder was sehen kann. Das ist an sich eine tolle Erfindung, sowas zu machen. Oder jemand, der beide Beine amputiert bekommen hat, Prothesen anzusetzen, die ihm ermöglichen, so zu laufen wie der Pistorius in Südafrika, der, glaube ich, schneller läuft als ein normaler Sportler mit künstlichen Beinen, die aber mit seinem Gehirn vernetzt sind. Also kann er über sein Gehirn seine Prothesen steuern. Das sind alles human durchaus nachvollziehbare Ansätze. Sie öffnen aber Tür und Tor für einen Missbrauch und für die Entwicklung von Technologien, wo die Mensch-Maschine-Schnittstelle, die dann geöffnet ist, alle möglichen Folgewirkungen provozieren kann, die wir uns jetzt noch gar nicht ausdenken können, aber die für die Theoretiker dieses Ansatzes dahingehen, dass wir nur noch ein paar Jahrzehnte davon entfernt sind, dass wir zum Beispiel menschliches Bewusstsein auf Speichermedien runterladen können und dann in andere menschliche Bewusstseine wieder reinladen können. Oder dass wir menschliches Bewusstsein downloaden können und in Maschinen hereinloaden können. Und wenn man sich jetzt gleichzeitig anschaut, wie schnell die Entwicklung der Computertechnik geht, dann ist die Fernvision tatsächlich von solchen Entwicklungen, dass menschliches Bewusstsein Roboter lenkt und damit das menschliche Bewusstsein potenziell unsterblich ist. Wenn ich in einem Robotercomputer mein menschliches Bewusstsein habe, kann man zwischendurch mal einen Teil aussetzen, aber es besteht kein Grund, dass ich nicht in 10.000 Jahren noch genauso hier rumlaufe als Roboter. Das ist die Fernvision tatsächlich dieser Ansätze, ist ein Transhumanismus, ein Posthumanismus, wo gesagt wird, der Mensch ist an sich ein fehlerhaftes Wesen, ein empfindliches Wesen, ein zerstörbares Wesen, ein fehlerhaftes Wesen. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, die eigene Evolution so in die Hand zu nehmen, dass wir uns technisch tuning. Im Fachbegriff heißt es Enhancement, Human Enhancement, also die Verbesserung menschlicher Fähigkeiten durch die Verbindung mit Maschinen. Das ist theoretisch die erste Stufe, also die Schaffung von Human Cyborgs, von was wir bisher nur aus dem Science Fiction kennen, von Mensch-Maschine-Wesen, die mehr können als der normale Mensch. Das findet schon statt. Auf ganz vielen verborgenen Ebenen findet das schon statt. Was ist ein Herzschrittmacher anders, argumentieren die Transhumanisten, als ein menschlicher Cyborg? Was ist ein Hörgerät anders? Und Stefan Sorgner meinte grinsend zu mir, was ist Viagra anders als Human Enhancement? Wer nicht mehr kann, frisst Viagra und kann wieder. Also da gibt es ganz viele verschiedene Formen, pharmakologisches Enhancement, technologisches Enhancement, genetisches Enhancement, wenn man jetzt bestimmte Krankheiten bei Neugeborenen ausschließt. Also die Grenze ist sehr fließend und Sie sehen, dass die heute schon ganz fließend ist und dass wir uns sozusagen auf dem Schleichweg in eine Zukunft hereinbewegen, die dann Tür und Tor öffnet für ganz massive Veränderungen dessen, was Menschsein bedeutet. Und daraus folgt letztendlich die Schlussfolgerung, dass dieses Weltbild, was hinter der künstlichen Intelligenz steht und was hinter den daraus entstehenden philosophischen Ansätzen von Trans- und Posthumanismus nach dem Motto, der Mensch ist eine Zwischenstation zu den zukünftigen Mensch-Maschine-Wesen, wir brauchen den alten Menschen nicht mehr, als eine total materialistische Denkweise davon ausgeht, dass der Mensch nichts anderes ist als eine biologische Maschine. die man genauso manipulieren kann wie ein Motor. Und dass es deshalb völlig okay wäre, auch Menschen mit Maschinen zu verbinden. Also es geht von einem radikalen Materialismus aus. Und daraus entsteht jetzt die Frage, dass sich eigentlich eine Bewegung, die sich dagegen wenden will, gezwungen ist, ganz fundamentale, tiefe Fragen zu stellen. Und das ist vielleicht der Hintergrund, weshalb die Tiefenökologie da sagt, aha, weil da geht es um die tieferen Fragen des Menschseins. Was ist der Mensch? Diktiert uns das diese Forschung? Diktiert uns das die Zukunft dieser Converging Technologies, die in einem rasanten, riesigen Tempo und immer mehr beschleunigenden Tempo sich entwickeln? Ich habe neulich mal irgendeine Aussage gehört, dass das, was bisher 10 Jahre Forschung waren, durch diese Converging Technologies und diese ständige Beschleunigung von selbstlernenden Systemen heute 16.000 Jahren entspricht. Also das, was in 10 Jahren an Entwicklung geschieht, hat bisher 16.000 Jahre gebraucht. Das heißt, in 10 Jahren hat die Menschheit ihr Wissen so viel verändert wie in den letzten 16.000 Jahren. Also wir stehen vor einem Zeitensprung, wir stehen vor einer Veränderung der Kultur, der Wirtschaft, der Technologie, die es kann sein, dass in 20 Jahren unsere Welt so anders ausschaut, dass wir sie kaum mehr erkennen werden durch diese Technologien. Und in 30, in den 40 Jahren und unsere Kinder werden, wenn sie erwachsen sind, in völlig anderen Verhältnissen leben. Aufgrund dieser Technologie, wenn wir sie nicht in irgendeiner Form unter Kontrolle kriegen.
Ja, und ich denke, es geht ja nicht nur darum, das irgendwie technologisch unter Kontrolle zu kriegen oder diese Technologien stellen ja auch eine Frage an uns als Menschen oder wo wir mit unserem Menschsein eigentlich hinwollen. Und das war, als wir an dieser Ausgabe gearbeitet haben, eigentlich immer wieder der Punkt, wo wir hingekommen sind, dass eigentlich auch erstmal dieses Bild so an sich ranzulassen und zu sehen, wow, was läuft da eigentlich schon, was passiert da eigentlich schon, auch die eigene Erfahrung anzuschauen, wie man mit sozialen Medien und all diesen Dingen umgeht und dann aber zu merken, es geht eigentlich um so einen Moment erstmal des vielleicht des Innehaltens und das irgendwie zu schauen, was passiert da eigentlich gerade und wollen wir das eigentlich? Ist das eigentlich die Entwicklung, die wir wollen? Weil im Moment wird sie halt sehr stark vorangetrieben, auch durch diese wirtschaftlichen, militärischen Interessen, wo da ganz viel Geld und ganz viel Ressourcen einfach reingegeben werden. Auch eben aus natürlich auch nachvollziehbaren Gründen teilweise, eben diese medizinischen Verbesserungen und so. Aber wo eigentlich diese fundamentalen Fragen, philosophischen, spirituellen Fragen, eigentlich gar nicht gestellt werden. Und eigentlich, wo wir an der Ausgabe gearbeitet haben, kam es immer wieder zu diesem Tenor, dass es eigentlich darum geht, diese tieferen Fragen zu stellen. Also wer wir eigentlich als Menschen sind. Und vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen gerade der Transhumanismus hat ja eine sehr materialistische Bewegung, kann man sagen, oder Weltbild, das aber auch schon fast so eine Art religiöse Züge hat, wo es irgendwie auch so eine Art Heilsversprechung gibt, dass eben die Maschinen, die Verbindung von Mensch und Maschine eben die nächste Stufe der Evolution ist und unsere Sterblichkeit, unsere Anfälligkeit für Krankheiten, eigentlich unsere menschliche Verletzlichkeit abschafft für eine Superintelligenz, Superkraft, Supergesundheit. Also, aber so dieser Moment zu fragen, ja, wollen wir das eigentlich? Ist das eigentlich Menschsein? Also diese, vielleicht könntest du zu diesem Weltbild oder auch philosophischen Menschenbild, was dahinter steht, noch was sagen und wie du dich damit beschäftigst.
Ja, das sind jetzt mehrere so Themen auf einmal. Das Erste, was ich nochmal so nur als Beispiel, was mich jetzt selber sehr beschäftigt hat in der Recherche der letzten Wochen, waren zum Beispiel Sachen, die heute schon technologisch möglich sind. Also hier in München haben sie zum Beispiel mit Flugsimulatoren gearbeitet, wo Piloten mit Gehirnstrommessungen gelernt haben, eine Boeing 747 in der Simulation nur mit Kraft ihrer Gedanken zu landen. Also nicht mehr, indem irgendwelche Knöpfe gedrückt werden oder Steuerknöpfe bewegt werden, sondern wo nur mit der Kraft der Gedanken Maschinen so gesteuert werden, dass sie so fein reagieren, dass man damit erfolgreich ein Passagierjet landet. Andere Ansätze sind zum Beispiel, dass man damit experimentiert hat, dass an dich Kabel angeschlossen werden und du gibst einer Maschine den Befehl, ein Wasserglas zu nehmen und auszugießen. Und dass dann dieser Befehl über den Computer und über das Internet zu einem Menschen geht, der in New York sitzt und dir das Wasserglas nimmt und ausschüttet. Weil er das gedacht hat. Und weil die Maschine das übersetzt hat, elektrische Impulse, die auf der anderen Seite des Atlantiks einen Menschen angeschlossen haben und der das so empfindet, dass sein Wille ist, dieses Glas jetzt auszuschütten. Das geht heute schon. Das sind schon Versuche, die praktiziert werden. Also da gibt es Methoden, wo man einfach schon sehen kann, was schon alles möglich ist. Das sind jetzt nur zwei Beispiele und vielleicht gar nicht die dramatischsten. Das nur mal so als da stehen wir schon. Und diese Entwicklung geht so schnell, dass zum Beispiel dieser Sieg von diesem Google-Computersystem, künstliches Intelligenzsystem DeepMind, jetzt schon 15 Jahre bevor das prognostiziert war, den chinesischen Go-Weltmeister besiegt hat, was man erst für 2025 oder sowas prognostiziert hatte. Es war jetzt schon so weit, dass dieses Gerät durch selbstständiges Lernen, also Lernen, wo nicht mehr der Mensch der Maschine was beibringt, sondern wo die Maschine sich selber ständig fortbildet, ohne die Einflussnahme des Menschen, sehr viel schneller Intelligenz generiert hat für ein System, als das bisher überhaupt nur vorstellbar war. Auch dadurch, dass diese ganzen Technologien zusammenwirken aber und diese ganzen verschiedenen Systeme zusammenwirken, besteht die Gefahr, dass durch diese ständige Beschleunigung das ganze System sozusagen an uns vorbeirauscht, ohne dass wir es wirklich merken, weil die Systeme so intelligent sind, dass sie sich immer weiter vernetzen, dass sie immer weiter ihre Fehler aus ihren eigenen Fehlern lernen und dass der Mensch daran gar nicht mehr beteiligt ist. Und da kommt dieser Begriff der technischen Singularität rein. Und das ist sozusagen die Schallgrenze. Die technische Singularität ist der Moment, wo wir den Prozess nicht mehr stoppen können. Wo die Maschinen eigenständig operieren oder wo man vielleicht auch gar nicht mehr den Stecker ziehen kann, der jetzt sagt, jetzt hör aber mal auf damit, sondern die vielleicht schon längst entdeckt haben, dass sie den Stecker gar nicht mehr brauchen, weil sie das ausschalten wollen, dass der Mensch sie stoppt, weil sie sind ja programmiert auf immer mehr und immer mehr und immer mehr und tun alles, um das zu machen. Da sagen halt verschiedene Spezialisten, Optimisten für die künstliche Intelligenz sagen, das ist 2025 soweit, das ist in 8 Jahren. Pessimisten sagen, es dauert noch bis 2045 und insgesamt wird damit gerechnet, es ist 2030 und das sind 12 Jahre oder 13 Jahre. Also das ist alles sehr, sehr nah und dafür, dass es so dramatisch ist und so nah ist, wissen wir von kaum etwas. Und jetzt zu der Absicht des Transhumanismus. Das sind jetzt nur so ein paar Zitate, die ich mir noch rausgeschrieben habe. Von solchen Leuten wie Ray Kurzweil, dem Chef der Entwicklungsabteilung bei Microsoft, glaube ich, der als einer der Pioniere seit vielen Jahren gilt und vollständig davon ausgeht, dass wir nichts anderes sind als biologische Maschinen. Er sagt, für 2029, sagt Kurzweil voraus, automatisierte Agenten sind in der Lage, sich selbst fortzubilden, ohne dass sie von Menschen mit Informationen und Wissen gefüttert werden. Computer haben sämtliche von Menschen und Maschinen generierten literarischen und multimedialen Erzeugnisse gelesen, einschließlich aller geschriebenen, auditiven, visuellen und virtuellen Erfahrungsberichte der gesamten Menschheit. die einstmals scharfe Trennlinie zwischen der menschlichen Welt und der Maschinenwelt hat aufgehört zu existieren. Maschinen beanspruchen für sich den Besitz eines Bewusstseins und die Fähigkeit, eine ebenso große Vielfalt an emotionalen und spirituellen Erfahrungen wie für menschlichen Schöpfer zu empfinden. Ein Anspruch, der dann weitgehend akzeptiert sein wird. Ein Beispiel. Das geht, oder Moravec sagt, in wenigen Jahrzehnten werden die Menschen mehr Zeit in elektronischen Welten verbringen, als in ihren langweiligen realen Wirklichkeiten. So wie sich die meisten von uns heute länger in künstlichen Welten unserer Bauwerke aufhalten, als in der etwas ungemütlichen Natur. Welche religiösen Komponenten das zwischendurch kriegt, ist klar, wenn man dann so jemanden wie Kurzweil sagen hört, ich betrachte die Befreiung des menschlichen Geistes von seiner engen physischen Beschränkung als einen notwendigen nächsten Schritt der Evolution. Was heißt es, sich zu entwickeln? Evolution bewegt sich vorwärts zu größerer Komplexität, Eleganz, Intelligenz, Schönheit, Kreativität und Liebe. Die technologische Evolution bringt uns also unerbittlich näher daran, wie Gott zu werden. Und die Befreiung unseres Denkens von den engen Grenzen unserer biologischen Form kann als eine wesentliche spirituelle Frage angesehen werden. Also da wird zum Teil von diesen Supermaterialisten in Anspruch genommen, dass sie den Menschen dazu bringen, unsterblich zu sein, superintelligent zu sein und definieren das als Göttlichkeit, haben aber überhaupt keinen Blick dafür, dass die menschliche Bewusstseinsentwicklung ja noch überhaupt nicht abgeschlossen ist. Also es gab diesen wunderbaren Satz mal von, das fällt mir nicht ein, Nobelpreisträger, Anfang des Jahrhunderts, Forscher in Afrika, nicht Afrika, nicht
Einstein. Albert Schweitzer.
Albert Schweitzer ist mal gefragt worden, was das denn das Missing Link wäre zwischen dem Affen und dem Menschen. Und der grinste und meinte, na wir. Was auf der anderen Seite zeigen soll, wir sind noch nicht wirklich im Menschsein angekommen. Aber das ist eine andere Sichtweise als diese posthumanistische Sichtweise, die sagt, wir sind so fehlerhaft und müssen uns quasi die ganze Zeit tunen, müssen uns mit Maschinen verbinden, um intelligenter zu werden, sondern da ist die Sichtweise, wir müssen innerlich wachsen, wir müssen unsere Bewusstseinskapazitäten entwickeln, wir müssen erstmal das ganze Potenzial des Menschseins ausschöpfen und sind da noch ganz am Anfang. Ich glaube, eine der wesentlichen Aspekte und Gefahren dieser Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist, dass sie sozusagen das, was Menschsein bedeutet, auf eine sehr schmale Spur reduzieren, auf eine technologische Spur reduzieren. Und dass sie dann in Anspruch nehmen, dass diese Interpretation des Menschseins als biologische Maschinen, die aufgemotzt werden können, mit einer großen wirtschaftlichen und politischen Macht über die ganze Welt ausbreiten, sodass für alle anderen Sichtweisen, für alle anderen spirituellen Sichtweisen, für alle anderen Weltbilder gar kein Platz mehr ist. Also es wird ein technologisch reduziertes, reduktionistisches, materialistisches Weltbild generalisiert als das einzig Mögliche. Das ist so ein bisschen wie Margaret Thatcher vor 20 Jahren gesagt hat, there is no alternative. Also da wird eine imperiale Politik gefahren von einem ganz bestimmten Weltbild, was Materie kontrolliert, was Bewusstsein kontrolliert und was das Leben kontrolliert, über Gentechnik, künstliche Intelligenz, Nanotechnologie, was letztlich die ganze Atmosphäre kontrollieren will durch Geoengineering. Also das hängt alles miteinander zusammen. Da wird eine Kontrolle, eine, wie ich meine, patriarchal-männliche Kontrollfantasie über das Leben in der letzten Konsequenz so ausgeweitet, dass es kaum mehr eine andere Realität geben darf als diese. Das heißt, dass eine reduzierte, reduktionistische Sichtweise ausgedehnt wird auf die ganze Vielfalt des Möglichen, was Menschsein heißen kann. Damit also ist es ein imperialer Angriff auf die Freiheit unseres Lebens, auf, 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 Und deshalb sagt so jemand wie Nicanor Perlas, die einzige Möglichkeit darauf zu reagieren, ist dieses materielle Weltbild in Frage zu stellen. Wenn wir dem materiellen dualistischen Weltbild folgen, ist es die letzte logische Konsequenz, dass wir auch die Gehirne kolonisieren, dass wir auch das Leben kolonisieren, dass wir das alles mechanisieren, dass wir das alles kommerzialisieren. Das ist die letzte Konsequenz des Kapitalismus, der aber auf einem materialistischen Weltbild beruht. Das heißt, wenn wir, und auch wenn der politische Widerstand im Rahmen dieses politischen, philosophischen Weltbildes des Materialismus bleibt, hat er keine Alternativen zu bieten, sondern wird sozusagen von diesem Tsunami weggewischt. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, sagt er, ist, in der Tiefe zu fragen, was heißt Menschsein und was wollen wir, anstatt uns von diesem militärisch-industriellen Komplex und dessen Forschung so dominieren zu lassen, dass es vielleicht in 15 Jahren schon gar keine Alternative mehr gibt. Nicanor Perlas beschreibt diese technische Singularität mit dem Bild, dass es so wäre, als würden wir am Rand eines schwarzen Loches stehen. Von schwarzen Löchern weiß man, sie saugen alles an. Also es gibt einen Moment, wo wir hier stehen und noch weg können. Und es gibt einen Moment, wo wir da stehen und nur noch reingesaugt werden, weil die Entwicklung nicht mehr aufhaltbar ist. Und er sagt, wir stehen jetzt ganz nah an diesem schwarzen Loch, was uns in eine Zukunft saugt, über die wir jetzt entscheiden müssen, wollen wir sie? Wollen wir diesen Fantasien von Ray Kurzweil und Microsoft und Google und Facebook folgen, die diese letztlich totale Kontrolle des Menschseins proklamieren und die letztlich proklamieren, dass wir als Mensch-Maschine-Wesen das All kolonisieren und einen kaputten Planeten Erde zurücklassen oder den vom All aus versorgen? Solche Fantasien sind es. Also da ist Enterprise und Star Trek nichts gegen, das ist ein Beispiel. Also, dass es wirklich um diese Frage geht, was ist Menschsein? Und dass diese Frage sich jeder stellen muss und dass die kollektiv diskutiert werden muss und dass die weltweit diskutiert werden muss und dass daraus eine Widerstandsbewegung der globalen Zivilgesellschaft, eine kulturell philosophische Widerstandsbewegung erwachsen muss, die sozusagen sagt, diese Fantasie des Menschseins ist nicht meine. Ich will, dass Menschen sich in anderer Form entwickeln.
Ja, ich denke, was da auch sehr gut rauskommt, was du sagst, ist eigentlich, dass diese technologischen Entwicklungen ja eigentlich eine exponentielle Entwicklung einer materialistischen, technisierenden und technisierenden Weltsicht sind, ne? Wo eigentlich Organismen, das hatten wir auch in dem Heft immer wieder, wo einfach Organismen, Pflanzen, Tiere, Menschen als biologische Algorithmen gesehen werden, die einfach auch nach einem bestimmten Rhythmus ablaufen, die in der DNA gespeichert ist. Und warum soll man da nicht eben auch Maschinen auf einer anderen Ebene bauen, wenn die Natur eigentlich auch Maschinen baut? Aber man merkt irgendwie, das ist in dieser Denke ist das vollkommen logisch und eigentlich genau der nächste Schritt, dass man sagt, naja klar, dann lass uns doch das weitertreiben, um all diesen Schwierigkeiten, die wir im Leben haben, entgegenzugehen. Und wenn man mal mit solchen Leuten redet, dann hat man auch das Gefühl, naja, das tun die auch aus einer ehrlichen Überzeugung, weil sie wirklich der Meinung sind, das ist irgendwie der richtige Weg. So. Aber ich merke so auch immer wieder in diesen Gesprächen, es geht eigentlich um so eine Rückbesinnung auf diese Fragen. Was ist eigentlich Leben? Was ist Menschsein? Was ist Natur? Also diese Urfragen, über die ja eigentlich, sag ich mal, wenn man jetzt die politische Landschaft zum Beispiel anschaut, ich meine, solche Fragen werden da, die sind kein Thema. Da ist dann Digitalisierung, geht es um wie kriegen die letzten Dörfer ein schnelles Internet und so. Und um nicht den Anschluss zu verpassen an die technologische Christian Entwicklung. Christian
Lindner sagt, erst machen,
genau,
dann nachfragen.
Genau. Bedenken, second oder so. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich ein Punkt, der auch, als wir mit diesem Thema uns beschäftigt haben, auch in dem Magazin immer wieder von den Leuten, die wir interviewt haben, angesprochen wurde, dass das vielleicht so in so einem vielleicht merkwürdigen Umkehrschluss auch die Chance ist, dieser Entwicklung, dass wir eigentlich angesichts dieser Entwicklung diese Fragen sich so drängend stellen, und auch eigentlich diese Veränderung im Bewusstsein, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir uns in der Welt wahrnehmen, die ja auch schon mittlerweile für Jahrzehnte irgendwie immer wieder angesprochen wird von der tiefen ökologischen Bewegung oder verschiedenen spirituellen oder philosophischen oder auch aktivistischen Bewegungen, dass wir ökologischen, dass es so nicht mehr weitergeht, dass die an Dringlichkeit gewinnt und sich auch mehr und mehr zeigt, dass es nicht irgendwie, was weiß ich, dass irgendwann Facebook einsieht, so geht es nicht weiter oder Google oder so oder die Politik, sondern dass es eigentlich eine Bewegung von Menschen braucht aus der Zivilgesellschaft, die sich dieses Themas annehmen und also wir alle, und einen Weg finden, dieses Thema wirklich in die Aufmerksamkeit, in die öffentliche Aufmerksamkeit zu holen.
Es kommt noch ein Aspekt hinzu, finde ich, der spannend ist, dass eigentlich wissenschaftshistorisch betrachtet ist der Materialismus tot. Der ist überwunden. Das sagt einem die Wissenschaft. Ich habe neulich eine Sendung über das Anthropozän gemacht. Da hat mir der Direktor vom Deutschen Museum gesagt, der technische Dualismus ist Vergangenheit. Mhm. Wir müssen in größeren Zusammenhängen denken. Also diese reduktionistische technologische Sichtweise ist nicht mehr aktuell. Sie ist von der Quantenphysik schon vor 100 Jahren überholt worden und durch alle systemischen Erfindungen, sei es die Systemtheorie, sei es die Chaosforschung, sei es die Kybernetik, durch all diese Ansätze, die Komplexitätsforschung, die diskutieren und die denken nicht mehr in mechanistischen Kategorien. Gleichzeitig ist es sozusagen die, sagen wir mal, ein sterbendes Weltbild, was sich aufbäumt, um aus seiner technologischen Entwicklung und Macht heraus eigentlich die Kontrolle über die Zukunft zu gewinnen, obwohl wir philosophisch schon viel weiter sind und auch die integralen Ansätze, für die jetzt zum Beispiel Evolve steht, da gar keinen Platz mehr hätten in dieser Denke und outgefadet würden quasi. Also es ist auch auf der Ebene des Denkens, ist es sozusagen, folgt man einem aussterbenden Ast des Denkens, der aber eine solche wirtschaftliche, politische und militärische Macht hat, dass es da wirklich um Zukunftsfragen, auch politische Zukunftsfragen geht. Das wiederum ist ein Thema, was mich zu den Fragen bringt, wenn wir davon ausgehen, dass schon in wenigen Jahren dass die Maschine, die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine schon so weit entwickelt sind, dass es nicht mehr lange hin sein wird, wo der Pentagon seine Soldaten mit Computern vernetzt, sodass sie als Piloten innerhalb von einer Millionstel Sekunde Entscheidungen über den Abschuss eines Gegners treffen, aber damit vielleicht 100-mal so schnell sind wie der Gegner. Das ist ja ganz naheliegend, dass sie dann sich irgendwie anschließen an irgendwelche sehr viel schnelleren entscheidenden Mechanismen, als sie selber sie haben. Wenn das in Kürze schon so ist, dass Leute, die viel Geld haben, sich technologisch aufrüsten können und eine Verbindung zum globalen Wissen haben, die keiner sonst haben könnte, dann haben wir in Kürze verschiedene Formen von Menschen, die verschieden viel können, die verschieden lange leben, die verschieden kraftvoll oder gesund sind. Also wir gehen heraus aus dem, was Mensch ist, und haben dann zwei verschiedene Formen von Menschen, die sich immer weiter aufrüsten. Wir haben also Menschen und Cyborgs. Das heißt, wir sind nicht mehr gleich vor dem Gesetz. Gilt für die dann noch das Menschenrecht? Das heißt, die Technologien, die da entwickelt werden, werden von den ganz großen Konzernen entwickelt, die jetzt schon zu den Reichsten der Welt gehören, die dann zu den Superreichsten gehören, weil sie über eine Kontrolle, also es wird übermächtig starke Konzerne geben. Es wird sich auf die Demokratie auswirken, weil es wird sich auf die Gerechtigkeit und die Gleichheit unter den Menschen auswirken. Sämtliche unserer politischen Systeme sind damit in Frage gestellt. Die Demokratie ist in Frage gestellt. Die Gleichheit vor dem Gesetz ist in Frage gestellt. Die Menschenrechte sind in Frage gestellt. Also das sind alles nur so langfristige Folgewirkungen dieses Prozesses, die noch gar nicht absehbar sind. Und welche Macht Konzerne erreichen, wenn das die Zukunft ist, ist auch, na, da setzen sich die wildesten Science-Fiction-Fantasien mit auseinander. Das ist Matrix, das ist das, was man da so an düsteren Hollywood-Fantasien entwickelt, während ein paar Kilometer weiter in Silicon Valley genau diese Sachen entwickelt werden. Also die Gegenwart von der Zukunft eingeholt wird, der Science-Fiction von morgen schon in wenigen Jahren die Vergangenheit sein kann. Und es weitergeht in eine Richtung, die wir nicht mehr kontrollieren können. Also das ist ein finsteres Bild. Und es gibt bei den Gesprächspartnern, die ich zu diesem Thema hatte, gibt es Leute, die sagen, so schlimm ist es noch nicht, aber wir müssen aufpassen. Also Leute, die jetzt wie der Autor dieses neuen Buches Smarter Maschinen, der ist von Studio zu von Labor zu Labor gereist, in Japan, in den USA, in Russland, in China, und hat sich die Entwicklung angeschaut und meinte, das geht schon alles wahnsinnig schnell. Und in Japan gibt es mittlerweile Roboter, die menschenähnlich aussehen, die in der Lage sind, alte Menschen zu versorgen. Das ist übrigens eine Erwartung, die wir alle haben können, wenn keine Pflegekräfte mehr da wären, werden uns intelligente Roboter versorgen, die so aussehen wie Menschen. Das kann noch in unserer Lebenszeit auf uns zukommen, auch wenn das Durchschnittsalter hier im Raum bei 50 plus liegt. Wenn es in 30 Jahren soweit ist, durchaus möglich. In Japan stellen sie sich darauf ein, dass sie das Problem der Überalterung gar nicht mehr anders lösen können als mit Pflegecomputern und Pflegerobotern. Manche Autoren sagen, die Gefahr dieser technischen Singularität ist eine finstere Fantasie, aber sie wissen auch, dass die Entwicklung so schnell gehen kann, dass es schon in wenigen Jahren so weit sein kann, wo wir heute sagen, das ist noch weit weg. Also ich möchte nicht nur den Teufel an die Wand malen, aber sein Schatten ist schon da. Und es gilt, in irgendeiner Form jetzt darauf zu reagieren, zu gucken, welche Zukunft wird uns da geschaffen, ohne dass wir an ihr inhaltlich, politisch, philosophisch, ethisch beteiligt sind. Und wer soll das entscheiden, wenn nicht wir? Also wenn jetzt Angela Merkel sagt, dass in den nächsten Jahren so und so viele Milliarden in die künstliche Intelligenzforschung gesteckt werden, weil Deutschland muss da ganz vorne stehen, dann sind das jetzt Aussagen, die gestern oder vorgestern in der Süddeutschen Zeitung standen, die diesen Prozess beschleunigen, anstatt ihn zu kontrollieren.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich die Frage, auf die es für mich dann auch immer wieder hinausläuft, ist eigentlich, schaffen wir es, dass diese Technologien im Kontext unserer menschlichen Entwicklung, wie du es auch angesprochen hast, sich entwickeln und wir die nutzen, oder werden diese beschleunigenden Technologien eigentlich zu dem Kontext, wo wir uns als Menschen entwickeln oder eben zu Cyborgs werden? Weil ich glaube auch, wir haben natürlich jetzt dieses Bild auch gezeichnet, was ja auch ein reales Bild ist. Gleichzeitig ist natürlich die Technologie auch in vielen Bereichen sehr hilfreich und verbindet uns und mit dem Internet und all diesen Dingen. Also das ist ja auch unsere Lebensrealität, und es wird jetzt auch keinen zurückgeben irgendwie in eine Welt vor dem Internet oder vor Technologie. Aber ich glaube auch, dass es, und das passiert auch immer mehr, also in dem Magazin erleben wir das eigentlich bei vielen Themen, wie es doch so eine Rückbesinnung gibt auf, oder Neubesinnung auf das Menschsein in Zeiten der Digitalisierung, eigentlich bei allen Themen, sei es Bildung und Erziehung, sei es Ökologie, sei es selbst Sexualität, Intimität. Da gibt es ja auch ganz viele wahnsinnige Visionen, was da passieren kann in virtueller Realität und so. Wo eigentlich so die Dinge, die so, oder Beziehungen, ne, diese ganzen, die Online-Dating unsere Beziehung verändert, also da gibt es ja ganz viel, wie das schon reinwirkt in unsere Lebensrealität. auch positiv teilweise, aber ich glaube, da merke ich immer wieder, da läuft eigentlich die Frage hin, schaffen wir das als Menschen, als menschliche Gemeinschaft, globale Gemeinschaft, eigentlich so eine Bewusstseinsentwicklung, Bewusstseinsschärfung zu schaffen, die wirklich den Technologien, wie soll man sagen, ihren Platz in einer menschlichen Zukunft gibt. Und da gehören eben auch so Dinge wie Kontrolle, wie Diskussion darüber, was wollen wir eigentlich? Und wie eigentlich auch bei den anderen dringenden Themen wie Klimawandel und so, geht es eigentlich auch um so ein, wie soll man sagen, auch vielleicht so ein, wirklich so ein Bewusstseins Erwachen vielleicht oder Aktivismus, wo eigentlich wir alle als Menschen aufgerufen sind, diese Entwicklung wahrzunehmen und auch ja, kritisch zu sehen und ja, in dem Handlungsumfeld, in dem wir sind, auch uns damit zu beschäftigen oder auch Bewusstsein dafür zu schärfen.
Mhm. Was mir gerade noch kam, also ich denke, die Gefahr ist, dass diese ganzen Ansätze einerseits über die Medizintechnik immer mehr Raum einnehmen und andererseits über die Unterhaltungstechnik. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon mal so einen 3D-Helm auf hatten. Ich habe jetzt neulich die Chance gehabt, mir so ein Ding aufzusetzen, wo man einen Helm aufsetzt und vor den Augen einen dreidimensionalen Bildschirm hat und auf den Ohren Geräusche, also man ist praktisch von der Außenwelt isoliert. Und dann haben junge Leute, die sowas programmiert haben, mir da ein Programm reingelegt, wo ich als Adler über die Pyrenäen flog. Und wo ich nach links gucken konnte und sah die Flügelspitze links und guckte nach rechts. Und wenn ich den Flügel nach unten gesenkt habe, habe ich einen Stoßflug auf die Berge zugemacht. Und es war wunderbar. Ich habe nach einer Viertelstunde eigentlich nicht mehr wirklich gewusst, bin ich Adler oder bin ich Mensch. Und hab mich da eine Stunde lang drin bewegt und war völlig fasziniert von dem, was ich erlebt habe. Und habe dann aber anderthalb Stunden gebraucht danach, um den Schwindel loszuwerden, den ich hatte, als ich es abgesetzt habe, und wieder auf zwei Beinen gerade stehen zu können. Also es reichte nur 40 Minuten war ich da drin, reichte, und das war ein harmloses Spiel mit dem Adler. Die haben auch gruselige andere Programme. Ich habe das harmlose Spiel ausgeschüttet, aber es war absolut mindblowing, was das mit meinem Bewusstsein und mit meinem körperlichen Gleichgewicht angestellt hat, mich 40 Minuten in einer virtuellen Realität zu bewegen. Und wenn das im großen Maßstab als ein Teil der künstlichen Intelligenz in diese Systeme reinwirkt, dann sagen die halt, dann bewegen wir uns halt mal zwei Tage lang auf der Mondbasis so und so oder auf der Marsbasis so und so und leben da, weil wir diese Realität nicht mehr unterscheiden können von unserer irdischen Realität. Und dann sind wir ganz nah dran am Matrix. Und das ist heute schon erlebbar. Und kommt über diese Internetspiele, 3D-Geschichten so langsam, aber faszinierend und fast wie ein Suchtmittel in unseren kulturellen Alltag rein, dass auch da die Frage ist, so, wie gehen wir mit dieser verständlichen Neugier unserer Kinder um, sich in solchen Welten bewegen zu wollen, das mal auszuprobieren. Aber das ist dreimal so machtvoll wie ein LSD-Trip. Mhm. Und auch sonst. Und per Knopfdruck zu haben. Und verändert unser Bewusstsein. Also auch da, deshalb habe ich in dem Artikel oder dieser Diskussion mit diesem Stefan Sorgner, mit dem ich da in die Wolf diskutiert habe, der ein Philosoph ist oder ein Philosophieprofessor in Rom und sich selbst als Transhumanist versteht und sozusagen die philosophische Grundlage dieses Post- und Transhumanismus nachliefert und sich auf Nietzsche bezieht und seine Übermenschentheorie, die dann wieder zeigt, wie nah ist das möglicherweise an faschistischen Missbrauch, diese ganze Entwicklung, wo ich gesagt habe, was wir brauchen, ist mindestens ein Moratorium. Also das wäre die politische Forderung an die Forschung und an die Forschung steuernde Politik und die Forschungsministerien zu sagen, stopp, lass uns überlegen, was wir wirklich wollen, bevor die Forschung und die Technologie der Politik sagt, wo es lang geht. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, zivilgesellschaftlich zu sagen, stopp. Wir haben jetzt, vielleicht gibt es bald ein Plakat, wo doch nicht drauf steht, Atomkraft nein danke, sondern KI nein danke. Vielleicht brauchen wir solche Ansätze, vielleicht brauchen wir aber auch ganz andere zivilgesellschaftliche Ansätze. Vielleicht müssen wir alle in unseren sozialen Netzwerken und Freundeskreisen darüber reden, hast du gehört, was da in der Entwicklung ist und was ganz nah ist, um dieses Riesenausmaß an Unwissenheit zu überwinden von einem Tsunami, der naht, den wir aber gar nicht sehen und der schon fast über uns ist. Also da ist eine unglaubliche Dringlichkeit da, die letztlich jeden angeht. Das kann niemand anders für uns machen, als das Bewusstsein zu schaffen, dass da reagiert werden muss und dass es Leute geben muss, die sagen, nein, das ist nicht meine Zukunft. Das ist vielleicht die Zukunft einer kleinen, globalen Elite, die Vandana Shiva mal als einen ganz kleinen Stamm von Männern bezeichnet hat. Mhm. Aber das ist nicht die Mehrheit, in keinem Fall die Mehrheit der Menschheit, weil die wird sich das nie leisten können, die wird in eine Sklavenexistenz kommen. Yuval Harari, der diesen Bestseller geschrieben hat, Homo Deus, wo er so ähnliche Fantasien beschreibt, der sagt, das Verhältnis, was Computer in Zukunft zu uns haben werden, lässt sich ungefähr mit dem Verhältnis vergleichen, das wir heute zu unseren Haustieren haben. Also wir sind quasi die Haustiere der künftigen Superintelligenzen. Das ist ein ganz schön dickes Ding. Aber wie das aussehen kann, also wie zivilgesellschaftlicher Widerstand sich darum entwickeln kann, das ist eine riesige neue Herausforderung. Also ich plädiere sonst sehr dafür, die Macht der globalen Zivilgesellschaft anzuerkennen und zu sagen, das ist die größte soziale Bewegung in der Geschichte der Menschheit. Da ist die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, die Dritte Weltbewegung, die Anti-Atom-Bewegung. Das ist ein ständig sich ausweitendes Netz seit 60, 70 Jahren von zivilgesellschaftlichem Engagement. In den letzten 25 Jahren hat, glaube ich, die globale Zivilgesellschaft 70 Regierungen gestürzt. Von, was weiß ich, der Apartheid in Südafrika bis sonst wohin. Bis zum Kollaps des Warschauer Paktes. Das, was danach kam, war auch nicht so toll, aber die Zivilgesellschaft, die globale Zivilgesellschaft kann unglaublich viel in Bewegung setzen. Die Frage ist, wie kann sie solche imperialen, materialistischen Entwicklungen stoppen? Wie kann sie das Denken verändern? Ich glaube, es geht primär um die Entwicklung oder um die Auseinandersetzung mit neuen ganzheitlichen Weltbildern, die dieser reduktionistischen, mechanistischen Weltfantasie den Riegel vorschieben und sagen, nicht unser Bild. Ja. Aber wie das geht, weiß ich auch nicht.
Ja, vielleicht ist das jetzt auch ein guter Punkt mit dieser Frage und all dem, was du jetzt auch eingebracht hast zu dem Thema, das einfach in Dialog zu bringen zusammen und sodass wir uns im Raum aufteilen, so in Sechsergruppen und dieses Thema besprechen, so mit der Frage, was mit all dem, was wir jetzt auch gehört haben, Menschsein eigentlich bedeutet in diesen Zeiten von technologischer Entwicklung und vielleicht auch diese Frage mit reinzunehmen, wie vielleicht ein Einsatz für das Menschsein aussehen könnte und das einfach mal im Dialog zu besprechen und so für 20 Minuten und wir werden dann das zusammentragen und auch dann habt ihr auch Gelegenheit mit Gesiko Dinge zu besprechen, Fragen zu stellen und vielleicht noch kurz zum Dialog, weil es uns auch ein Anliegen ist mit dem Evolve-Magazin, so die Übung des Dialoges so voranzubringen, auch im Magazin pflegen wir das auch, wie wir mit den Themen umgehen, stark so einen dialogischen Umgang damit. Und vielleicht so in dem Gespräch, es gibt so in unserer Erfahrung so zwei so Haltungen, die irgendwie wahrscheinlich universell sind für jeden Dialog, dass auch in dem Gespräch, in dem ihr sie gleich seid, so ein bisschen zu schauen, was mit so einer Haltung reinzugehen, was ist da in dem Gespräch, was ich noch nicht weiß oder etwas, das ich aus einer Haltung zu kommen, etwas Neues zu erfahren, etwas, das ich noch nicht weiß. Nicht einfach jetzt sozusagen die Dinge, die ich jetzt schon irgendwie abgespeichert habe, mit den anderen zu teilen, sondern gemeinsam in so einem, mit dem, was euch jetzt berührt hat, einfach an dem, was ihr gehört habt, sag einfach mal jetzt, was du, und damit zu gehen. Also mehr an dem interessiert zu sein, was ich noch nicht weiß, als dem, was ich schon weiß, ist so eine dialogische Haltung, die auch ein bisschen was Neues reinbringen kann in so ein Gespräch. Und das Zweite ist einfach ein tiefes Zuhören, was eigentlich jedes Gespräch lebendiger macht. Und vielleicht ein Zuhören nicht nur den Leuten, mit denen ihr dann in dem Gespräch setzt, sondern auch dem, was vielleicht in diesem kleinen Kreis vielleicht entstehen möchte. Es geht jetzt nicht darum, dass jetzt jeder irgendwie ein großes Ergebnis vorweist oder so, aber einfach so die Qualität des Gesprächs selber und was darin auch an menschlicher Begegnung möglich ist, kann manchmal auch einen neuen Impuls geben. Und da das Thema ja Menschsein ist, ist es ja auch, wir sprechen ja nicht nur über etwas, sondern sind ja jetzt als Menschen irgendwie zusammengekommen, um uns diesem Thema zuzuwenden. Ja. Magst du noch was sagen dazu, oder?
Ich habe gerade noch mal hier auf ein paar Zitate geguckt, weil ja diese Utopisten oder Pioniere der künstlichen Intelligenz sagen, die Entwicklung ist absolut unvermeidlich. Also die sagen, wir haben schon jetzt gar keine andere Chance mehr. Der Max Moore, der sich so genannt hat, weil es maximal um immer mehr geht, hat er sich Max Moore genannt. Der Glaube an einen Verzicht dieser Entwicklung kommt einer utopischen Fantasie gleich, wie sie derart nur traumtänzerische Hippies der 60er Jahre entwickeln können. oder Kurzweil sagt, der Schritt, unser Bewusstsein in ein leistungsfähigeres Datenverarbeitungsmedium zu übertragen, wird sich allmählich, aber trotzdem unerbitterlich vollziehen. Also da ist schon die Vorstellung da, das ist, ihr habt eh keine Chance, wenn ihr was dagegen sagt. Das ist nicht so. Das ist eine Fantasie, eine von vielen, eine Wahrheit von vielen. Und ich denke, in der Kunst des Dialogs liegt auch die Möglichkeit, unterschiedliche Wahrheiten nebeneinander zu sehen und sich nicht in diesem There is no alternative zurückzulehnen und zu sagen, oh Gott, hoffentlich bin ich dann schon tot. Wenn das höre ich immer wieder. Also wie gut, dass ich schon Ende 50 bin, dann brauche ich mich damit nicht mehr auseinanderzusetzen. Aber was wollen wir für unsere Kinder und Enkelkinder?
Gut, ja, dann.
Die Fragen wären,
was bedeutet Menschsein für uns angesichts dieser technologischen Entwicklung und alles, was wir jetzt im Prinzip gehört haben? Und vielleicht auch mit hineinnehmen die Frage, wie können wir dazu beitragen, auch diese Frage des Menschseins wieder lebendig zu machen, für uns selber und für die Gesellschaft, für die Kreise, in denen wir vernetzt sind. Das wären eigentlich so die Fragen.
Ja, wie könnte eine Bewegung dagegen entstehen? Ne?
Ja.
Wie könnte eine Bewegung dagegen entstehen? Wie könnte ein Bewusstsein geschaffen werden, was es ja erstmal braucht? Da ist ganz viel davon noch unbekannt.
Ja, schön.